schon hier. Hey Markus.
Ja?
Ich habe eine SMS gekriegt.
Von?
Tupac.
Ich glaube das nicht.
Mach mal die Musik an. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Die Kultur, der Podcast. Ihr wisst, wir nehmen euch auf Reisen in Vergangenes, in Gegenwärtiges und in ferne Zukunften vielleicht eines Tages. Heute sind wir mal wieder zurück mit dem Thema Offenbarung 23. Alle Leute, die letzte Folge verpasst haben, hier geht es um das Thema Tupac. Es geht hier um das Thema Verschwörungstheorien. Diese werden hier im Rahmen eines Hörspiels aufgearbeitet. Auch wir werden auf das eine oder andere zurückgehen und kommentierend eingreifen. An der Stelle sei wie üblich gesagt, wir sind keine Anhänger von Verschwörungstheorien. Wir setzen uns gerne nur mit der einen oder anderen Sache auseinander und besprechen heute Teil 2 der Offenbarung 23, Tupacs Geheimnis. Herzlich willkommen, mein Name ist Dirk. Neben mir gegenüber sitzt der wunderbare Markus Gruslinski.
Hallo.
Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja, dann steigen wir mal ein in die Sache. Und zwar, mir sei ein kleiner Hinweis erlaubt. Also wenn ihr noch gar keiner Gruppe angehört, die Offenbarung 23 hören, dann sei mir ein kleiner Hinweis erlaubt. Hört erst die Folge und dann hört unsere Folge. Dann wird das alles für euch ein bisschen griffiger. Wir können aber vorab sagen, die Folgen lohnen sich zu hören. Also auch die Folge 2, Tupacs Geheimnis. Wir werden da so ein bisschen durchgehen durch die Folge und werden euch da so ein bisschen durchleiten. Und selbst wenn ihr sie noch nicht gehört habt, werdet ihr eine Menge Gründe kriegen, da selber auch mal reinzuhören. Wir werden dem Ablauf ein bisschen folgen. Wir werden so ein bisschen kommentieren, was uns da aufgefallen ist, wie wir das finden. Und ja, steigen wir einfach mal wild ein. Die Folge beginnt ja, nachdem Tupac sozusagen diesen Song rausgebracht hat, mit Tron zusammen kommt man ja sozusagen, man steigt ein in die Folge 2 und es beginnt alles in dem Apartment von Georg Brandt alias T-Rex.
Richtig, in dem legendären Studentenwohnheim der Berliner Suarezstraße.
In der Berliner Suarezstraße, wo sich die Pizzakartons stapeln und T-Rex als Kaffeefetischist und Pizzaverwerter. Also man baut da eigentlich so ein sehr plakatives Bild eines ITlers auf. Aber das ist auch ganz gut so. Jedenfalls sitzen da Kim Schmidtke und er und sie suchen nach Tools, weil sie über zwei Zahlenreihen verfügen, die jeweils zehnstellig sind und sie nichts damit anfangen können. Und sie glauben da Tron, und das stimmt wirklich, Boris Floricic war wirklich in der Kryptographie sehr stark und auch in der Programmierung dessen. Das ist auch ein realer Punkt. Und sie suchen nach Tools, um diese Sachen zu entschlüsseln. Und während sie danach suchen, treffen sie auf den bekannten ENG im Netz. Ne?
ENG, ja. Sie richten sich also als an ein Online-Portal und
An ein Forum. Kannst du dich noch an sowas erinnern?
Ja, ja.
So Internetforen, wo man so Threads macht und dann Leute kommentierten und dann war man Forenmaster oder man war Forum-Rookie oder.
Ja, du wirst lachen. Ich bin heutzutage noch in einigen dieser Foren unterwegs.
Ach, du bist halt.
Ja, genau. Und dieser andere Typ da.
Genau, zwei Leute teilen sich die gesamte Forenwelt dieser Welt.
Genau, und die fragen da also im Prinzip ganz plump mit dem Gedanken, naja, am besten versteckt man sich halt in der Öffentlichkeit in so einem Forum. Und quasi in Nullzeit antwortet ihnen jemand und fragt, was sucht er denn? Und es kommt halt schon so diese Anmerkung, ach, der führt sich ja so ein bisschen auf wie Trons Nachlassverwalter hier und der scheint also eine ganze Menge zu wissen. Und eine ominöse Persönlichkeit namens betritt sozusagen die Hörspielbühne. Der verschafft ihnen relativ schnell das, was sie wollen. Es wird nochmal ganz klargestellt, dass T-Rex kein Idiot ist. Er möchte keine E-Mails mit Anhang und so weiter, sondern es sollte bitte nur ein Link geschickt werden.
Was er auch kontrolliert, dann kontrolliert er die Dateien. Das ist schon sehr witzig, ne? Ja. Dass da so ein bisschen, also man merkt, die haben schon probiert, sich damit zu beschäftigen, so ein bisschen.
Ja, schon.
Ich gehe nicht davon aus, dass die sonst normalerweise so weit in der IT-Welt drin stecken. Also sie haben sich schon Rat geholt, man merkt
ja,
da schon.
Ja, das ist richtig. Ich denke, ist ja auch ein bisschen Grundkonzept der Sendung, dass man eben schon, dass da auch, dass halt auch schon realitätsnah gespielt wird und eben auch recherchiert wird, ja, an der Stelle. Jedenfalls verschafft er ihnen dieses wundervolle Tool, was hochgelobt ist und so mächtig zu sein scheint, dass es also alles Mögliche auseinandernehmen könnte. Und an dieser Stelle jagen sie nun im Prinzip die aus dem von Tupac und Tron gemeinsam aufgenommenen Daten durch die digitale Dechiffriermaschine mit erstaunlichen Ergebnissen.
Eigentlich mit gar keinem, weil das hilft ihnen erstmal nichts.
Richtig.
Das erstaunliche Ergebnis, das mächtige Tool verschafft ihnen gar keinen Einblick in die ganze Sache. Und sie müssen erstmal weitermachen. Was dazu führt, dass Kim Schmidtke geht erstmal und dann klopft es und der denkt, Kim Schmidtke hätte etwas vergessen. Und dann tritt eine Person auf den Platz, auf die Bühne, die im Laufe der Zeit noch sehr viel Bedeutung kriegen wird und immer mal wieder auftauchen wird, nämlich der Sonderermittler des LKAs, Wim Banner.
Gesprochen also, vom gleichen Sprecher wie in der John Sinclair-Reihe, der Sonderermittler, ebenfalls Sonderermittler, Will Malmann. Auch hier sind gar keine Parallelen gelegt, nein, aber er macht es gleichermaßen brillant.
Beides gut, er spricht das auch sehr gut, er hat auch eine interessante Stimme, ich bin da anscheinend mittlerweile sehr interessiert dran. Wim Banner, der Sonderermittler des LKA, der mit einem speckigen Trenchcoat und so ein bisschen bäuchlich und damals wahrscheinlich eher mit 40er, was mich ein bisschen beleidigt, dass man das so als negativ darstellt, aber wahrscheinlich war die Serie damals auch an sehr junge Leute gerichtet. Der tritt auf den Plan und macht den Leuten klar oder macht ihm klar, dass er halt da einen gefährlichen Pfad sich beschreitet und dass das halt, dass er halt da diese Geschichte mit dem mit Tron nicht so weit verfolgen sollte und er gibt ihm die Karte und er sagt ihm halt sozusagen, dass er an diesem Fall noch arbeitet, was ungewöhnlich ist, weil aus meiner Sicht jetzt mal als Beamter und in der Sache leicht beschlagen, gegen Tote wird nicht ermittelt. Also das ist so eine Lücke, die sich da auftut, ne, die so ein bisschen merkwürdig ist, wo man nicht klar ist, wo steht dieser Mensch eigentlich?
Ja, das ist ja auch durchaus mit Sicherheit, wenn man den weiteren Verlauf kennt, so gewollt. Dennoch tritt Wim Banner auf eine Art und Weise und auch in einer Prägnanz auf, bei der man sich schon zu diesem Moment seines Erstauftritts sicher ist, den hören wir bald wieder. Der wird sicherlich noch eine tragende Rolle spielen und die Vermutung ist an dieser Stelle richtig. Da gehen wir dann natürlich im Laufe der weiteren Folgen noch mehr drauf ein, auch im Laufe dieser Folge. Jedenfalls, auch hier wird wieder ein sehr, sehr klischeehaftes Bild eines eher schmierig dreinwirkenden Polizisten.
Als die Jacke und den Trenchcoat erwähnten, dachte ich, wollen die jetzt mir so ein Mini-Schimanski hier bieten, oder?
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich in erster Instanz an Columbo gedacht, aber ja, irgendwo ist es halt die gleiche Masche. Dennoch schafft dieser Sprecher es, durchaus bedrohlich zu wirken. Ja, und nicht nur in der Story ist es ja auch gewollt. Er wirkt also sehr, sehr drohend auf Georg Brandt ein und rät ihm also stark davon ab, diesen Pfad, den er da beschritten hat, weiter zu verfolgen.
Fast auch ein bisschen erpresserisch, ne? Hat auch so einen leichten...
Fast meinst du. Na, er droht ihm halt ganz offen, ne? Also das, ja, Erpressung hin oder her, ja, er droht ihm ganz offen, also hör auf damit, ansonsten geht die Nummer schief. Und er verabschiedet sich auch mit den Worten, auf Wiedersehen, ganz bestimmt.
Ja. Das war... ein Fehler. Ich wollte Dirk jetzt nicht herabwerten mit dem Lachen.
Ja.
Jedenfalls führt die Reise danach weiter in das Reisebüro, wo Nolo Tatjana Jung arbeitet und T-Rex dahin geht, um ihr ein paar Erkenntnisse darzubieten und dort eine Recherche durchzuführen. Und das ist jetzt nicht ganz so ein wichtiger Punkt, weil diese Geschichte, man man teast da so ein bisschen diese sich anbahnende Beziehung Nolo, T-Rex, die ja zwangsläufig durch diese Verbindung über Tron so ein Dreieck bildet an. Ich würde da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, um das den Hörern jetzt nicht gleich rauszunehmen, was da so passiert.
Absolut.
Jedenfalls gibt es dann eine Begegnung, die ist sehr wichtig für die Folge, nämlich ENG trifft T-Rex auf der Straße, er spricht ihn an und er nennt ihn auch. Und hier ist wieder so das Interessante, so dass die Darstellung und die Erzählung, die hat ein bisschen was von Neo aus Matrix.
Ja, ja, witzigerweise wird er auch so ein bisschen so beschrieben im genau. schwarzen Mantel und so weiter.
Mit der Sonnenbrille.
Ja, witzigerweise auch hier haben wir wieder getrennt voneinander gehört, das haben wir gar nicht besprochen, aber das Bild hatte ich ebenfalls vor Augen. Von so einem Typen, der im Prinzip quasi aus dem Nichts, aus der Matrix hinter T-Rex erscheint und der sich erstmal fragt, so, wer bist du eigentlich, wo kommst denn du eigentlich her?
Und da sieht man, dass T-Rex ja diesen Weg noch gar nicht 100% geht, der später in seine Chiffren führt. Also er wird angesprochen und ENG wird da sehr theatralisch und sagt, er hätte den Teufel geweckt und man fragt sich, wer ist der Teufel? Und natürlich ist bei Kryptographie und bei sowas immer ganz klar der Übergang zu Geheimdiensten. Also das ist auch bis heute die in der Realgeschichte die Überlegung, hat Boris Florečič durch seine Tätigkeit, durch seine Kryptographietätigkeit irgendwo in einen Bereich reingelangt, die in die Nachrichten, in die dienstliche Seite geht und hat das eine Auswirkung gehabt. Aber das ist jetzt nur der Übergang zur Realität. Die Überlegungen gab es lange und die wurden auch von Leuten des Chaos Computer Clubs und so immer wieder geäußert. Aber das ist der Teufel, den er meint. Also diese Geschichte, wer ist der Teufel, den er geweckt hat? Natürlich Leute, die in der Kryptographie sich da breit tun. Und ENG macht ihm einen Vorschlag und er soll mitkommen und zwar wohin, das ist interessant.
Er möchte bitte in die Unionsbank mitkommen, denn er sagt, er könne ihm helfen, er sei auf der Suche, so viel hatte T-Rex mittlerweile schon rausgefunden, auf der Suche nach einem E-Mail-Account von Tron und ENG klärt ihn hier großzügig darüber auf, dass es ja nicht nur einer gewesen ist, sondern dass er bereits hunderte dieser Accounts identifiziert hat. Und er gibt sich im Prinzip als zunächst mal etwas nebulös als Mitarbeiter einer Sicherheitskonzeptfirma auf aus und schlägt also vor, ihm bei der Suche zu helfen. Er hätte da halt so ein paar Tools quasi in der Tasche und wir gehen dafür einfach in eine Bank, in den War Room der Bank, denn hier laufen Millionen von automatisierten Prozessen im Rahmen des Buchungsrechenszentrums und ähnliches. Die haben gutes Equipment dort und wir können hinter diesen ganzen elektronischen Ablaufen, können wir unsere Suche prima verstecken. Sie gehen also gemeinsam zur Unionsbank und ENG vermittelt ihm auch ganz klar das Gefühl, hey, das können wir hier schon machen, weil der gibt einfach mal ohne zu zögern, während alle Mitarbeiter gerade zur Mittagspause sind, die Bank geschlossen ist, einfach mal den Zahlencode ein und geht da rein.
Ja, und da gibt es eine Sache zu sagen. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, komm mit in eine Bank, dann macht ihr das natürlich nicht. Also der Punkt ist, interessant ist diese zwei großen Anker in der Geschichte, die schon ganz am Anfang auftauchen. Wim Banner, der kleine Erpresser, und ENG, der große Gönner, also der große Helfer. Das ist eine interessante Gegensätzlichkeit, die sich da in der Geschichte schon bildet.
Die allerdings auch nur relativ kurz anhält.
Genau.
Denn vom großen Gönner ist der Weg nicht weit, wie wir sehen.
Ja.
Die beiden gehen in diesen sogenannten War Room und zapfen also gleich den nächstbesten Rechner dafür an. Ian installiert da seine kleinen Helferlein. Und schon wird die Abfrage gestartet. Und ganz plötzlich kippt die Situation so ein klein wenig. Nämlich ein Wachmann erscheint auf der Bühne. Und ENG schaltet sofort und sagt, hau bloß ab und lauf. Ja. Worauf T-Rex natürlich erstmal ein ganz kleines bisschen irritiert ist. So von wegen, ich dachte, du darfst das hier. Und was ich eine sehr interessante Äußerung an dieser Stelle finde, ist, sie laufen dann also weg. Der Wachmann beginnt tatsächlich zu schießen Und T-Rex ruft noch ENG, um Gottes Willen, der schießt auf uns. Und ENG sagt in einer völlig leicht beschwingten Selbstverständlichkeit, mach dir mal keine Sorgen, der schießt nur in die Luft. Wir trennen uns hier und du links, ich rechts. Mir als Hörer hat sich sofort die Frage gestellt, klang das nicht ein bisschen zu selbstbewusst?
Ja.
Für eine grobe Einschätzung? Und das ist ein interessanter Punkt, denn wir werden von ENG natürlich noch eine ganze Menge mehr hören. Und an dieser Stelle endet auf jeden Fall, spätestens dort, endet die Rolle von ENG als der große Gönner. Denn man sieht, der ist auch nicht so ganz sauber.
Ja, es gibt natürlich, der wird auch seine Interessen haben, warum er etwas tut. Ne? Und das fragt man sich. Und das ist auch wieder die gute Seite dieses Hörspiels, dass man sich ständig irgendwelche Fragen stellt und sich da so hineinlebt. Jedenfalls flieht Georg auf die Straße, er schafft es auch. Ich weiß zwar nicht, welches Wachpersonal in Banken so bewaffnet ist, dass es gleich direkt im Gang da Feuer öffnet. Und
vor allem von zwei Leuten, die gerade an einem Computer stehen.
Ja.
Zu Zeiten, an denen wir schon noch an Bargeld und EC-Karten festgehalten haben. Also
ja, ja. Also schon sehr merkwürdig, dieses Konstrukt. Aber nichtsdestotrotz gelingt Georg die Flucht. Er sitzt in der Mensa und da kommt wieder ein alter Bekannter auf ihn zu, nämlich der gute alte Wim Banner setzt sich plötzlich ihm gegenüber. Und dann kommt Kim Schmidtke dazu. Wim Banner sagt, na, eigentlich wollten wir unter vier Augen reden. Und Georg sagt klugerweise, nein, wenn Sie hier sitzen, ist es ganz klug, wenn ich jemanden dabei habe.
Was sich dann im Weiteren nicht so als ganz so klug herausstellt, aber.
Genau, was, und da ist auch so eine interessante, auch da kommt wieder so eine leichte Doppelzüngigkeit heraus. Jedenfalls sagt Wim Banner, Sie waren ja heute in der Union Bank und zeigt ihm Fotos von den Überwachungskameras. Und auch hier wieder eine leichte Lücke im System. Jemand, der sich da ein bisschen auskennt, weiß, es ist eben nicht möglich, einfach in eine Bank zu gehen und sagen, druckt mir mal, gibt mir mal die Aufnahme eurer Überwachungskameras. Da werden die nicht ganz so unrecht fragen, wieso denn? Und die werden da nicht ganz so freigebig sein, aber jedenfalls verfügt er da über sehr gute Mittel. Und man fragt sich hier wieder, wo steht dieser Mensch eigentlich? Welche Rolle hat er eigentlich in diesem System? Und am Ende sagt er, die Bank verzichtet auf eine Anzeige, weil es wurde ja auch nichts entwendet. Es ist allen frei ins Hausfriedensbruch und es wurde ja auch nichts beschädigt, wo ich mich frage, und die Schüsse, die wo? Also,
die sind in der Styropordecke verschwunden und so weiter. Also insgesamt fragt sich natürlich, entschuldige, dass ich dich da unterbreche.
Ja, gut.
Man muss sich einfach realitätsgebunden fragen, was ist dieser Sonderermittler Wim Banner für einen Typ? Denn was der an diesem Tag zwischen zwei Mittagspausen mal ganz fix alles geklärt hat, nämlich Fotografien von der Überwachungstechnik der Bank, Leute darauf identifiziert, die Sache also ordentlich gesichert festgestellt hat, dass nichts entwendet wurde und mit der Bank auch schon abgeklärt hat, dass keine Anzeige erstattet wird.
Also jetzt wollen wir ehrlich sein, anscheinend sind beim LKA sehr effektive Mitarbeiter beschäftigt.
In diesem Fall schon.
In der Computerkriminalität. Jedenfalls kommt hier wieder auch so eine leicht erpresserische Note zutage, weil Wim Banner ihm natürlich klar macht, lass das, arbeite mit mir zusammen, ich habe hier diese Fotos noch zur Not und. Ich weiß zwar nicht, was die nützen, wenn die Bank keine Anzeige erstattet, aber jedenfalls kommt hier wieder diese leicht erpresserische Note rein und die macht die Sache auch interessant und hinzu kommt, dass Kim Schmidtke keine gute Rolle macht, weil er sagt, das bist ja du. Also er identifiziert ihn auch auf diesen Fotos interessant und er fällt ihm im Rücken und Georg sagt natürlich, dass er durchaus erwägt, die Freundschaft zu beenden. Nach diesem Fall
von Kim Schmidtke. Ist ein sehr witziger Dialog. Natürlich ist hier eine ganze Menge Sarkasmus auch dabei, aber das ist halt immer schön, wie T-Rex gerade beginnt, sich stotternd aus der Affäre zu ziehen und ihm sein guter alter Freund Kim Schmidtke also jedes Mal in vollständiger Naivität übelst in den Rücken fällt und sagt, natürlich bist du das, das musst du doch sehen, doch, hör mal, ja. Sieht man doch.
Witzig ist, dass das Identifikationsmerkmal für Wim Banner die allseits gegenwärtige Laptop-Tasche ist. Ich weiß ja nicht, was speziell Georg da für eine wilde Tasche mit sich rumträgt, dass sie so identifizierbar ist auf Überwachungskameraaufnahmen. Aber nichtsdestotrotz, interessant ist, dass sich hier schon wieder so ein, spätestens hier fängt an, so ein Beziehungskonstrukt sich aufzubauen. Mhm. Dass Beziehungen zwischen den Personen stattfinden. Und das ist auch meine Vermutung, wozu diese ersten zwei Folgen, die ja gar nicht so viel Inhalt haben, eigentlich da sind. Um diese Figuren einzuführen. Und das wird man spätestens am Ende der Folge ein bisschen besser noch merken. Jedenfalls gibt's da halt diese Konfrontation. Und dann passiert etwas, was du am Anfang eingeteased hast in dem vor der Titelmelodie, nämlich
ja.
Georg bekommt die magische SMS.
Georg bekommt die magische SMS. Auf eine Sache würde ich gerne vorher noch kurz eingehen, nämlich die, dass nicht nur die Figuren hier an dieser Stelle in diesen Folgen eingeführt werden, sondern auch das Konzept vorgestellt wird, wie verschachtelt diese Geschichte eigentlich wird und wie viele Turns und Returns es dort noch geben wird. Denn ING ist auf dem Überwachungsfoto zwar als Person erkennbar, aber keinesfalls identifizierbar, sodass man hier also schon davon ausgehen kann, der wusste, wo die Kameras sind. Und der wusste unter Umständen vielleicht auch, was da jetzt insgesamt alles so passieren würde.
Ja, das ist auch sehr interessant. Man wird ja feststellen, und das ist ja auch in den ersten Folgen, jetzt wird das spätestens klar, dass ING eine übergeordnete Rolle hat. Wir haben ihn in der ersten Folge schon als Master of Ceremony so ein bisschen bezeichnet. Du hast gesagt, so der Puppet Master. Mhm. Und diese Rolle weitet sich jetzt ein bisschen aus. Also er kann an der richtigen Stelle sein, er weiß, wo er die Leute findet, entkommt den Situationen. Also das sind so alles Kennzeichen dieses Puppet Masters. Und das ist auch eine sehr gut erfundene Figur, ehrlich gesagt. Die gefällt mir eigentlich sehr gut.
Ja.
Die wird auch noch in den nächsten Folgen interessant, um mal schon vorzugreifen. Aber die magische SMS, die kommt von Tron. Der Inhalt heißt, ruft Tron an. Die Nummer war ihm bekannt, weil er in der ersten Folge ja schon herausgefunden hat, es gibt immer noch ein Handy. Kein Mensch weiß, wer es bezahlt. Kein Mensch weiß, wer es in Gang hält.
Die Nummer hat er von Nolo gekriegt.
Genau. Und er ruft dort an. Und jetzt passiert nach relativ viel Klingelzeichen, nämlich wer alter Mobilfunknutzer der 90er Jahre ist, weiß, man konnte gewisse Zahlen, nämlich nach 6 Mal geht die Mobilbox ran und eine Ansage fließt ab. Und diese Hinweise, die ja von Tron, von der Originalstimme von Tron, richten sich erstmal an ihn, Georg. Also er wird namentlich benannt und ihm wird gesagt, vertraue niemanden, finde Machiavelli. Dass sich Tupac Machiavelli genannt hat, das kam in der ersten Folge schon vor.
Ja.
Witzigerweise in der Realität hat er das relativ falsch geschrieben, nämlich mit einem K und einem V nur und einem L. Also ein bisschen sehr American-Style Machiavelli. Aber er nannte sich wirklich so. Das ist also real, ja, das stimmt wirklich. Und er sucht nach diesem, er kriegt diesen Auftrag und er wundert sich natürlich und er probiert nochmal da anzurufen und es kommt die übliche Ansage, die bisher immer war.
Hey, liebe Leute, hier ist Tron, hinterlasst mir eine Nachricht, genau.
Genau.
Das ist natürlich schon mal eine technische Eigenartigkeit, was aber viel mehr für mich in den Vordergrund rückt, ist, dass tatsächlich in diesem Fall Georg, T-Rex mit seinem Namen Georg, direkt angesprochen wird. Und hier muss sich der eine oder andere natürlich zwangsweise die Frage stellen, oder alle müssen sich die Frage stellen, wie ist denn das eigentlich möglich? Weil bevor die jemals in Kontakt gekommen sind, ist Tron ja vermeintlicherweise schon längst gestorben. Das heißt, wir befinden uns hier bereits im nächsten Mysterium der Verschachtelung. Und zwar, lebt Tron nun wirklich noch? Denn dies ist der erste wirklich griffige Hinweis darauf, dass dem denn so sein könnte. Die Stimme ist eindeutig identifizierbar und sie spricht Georg, die sich vorher nicht kannten, eindeutig an. Das heißt, hier hat jemand die Geschehnisse verfolgt und benennt den gerade auf der Spur befindlichen Hund persönlich.
Ja, das ist ein gutes Element auch und auch wieder sehr, sehr gut eingeführt, was für eine sehr gute Autorenschaft spricht. Im Hintergrund. Also
sagen,
das ist ein gutes Konstrukt, da hat man sich mit guten Verschachtelungen hingesetzt und hat ein einigermaßen bündiges Konzept geschrieben. Aber jedenfalls läuft es darauf, dass Georg Brandt anscheinend danach nach Hause geht, der Szenenumschnitt und er wird geweckt durch ein Klopfen an seiner Tür, währenddessen ein Mitkommilitone von ihm an der Tür steht und sagt, ich habe hier Post für dich, da ist eine CD-ROM drin, ich will es nicht einfach liegen lassen. Und dann öffnet T-Rex und das ist einfach die, also 90er Jahre Leute werden das noch kennen. Es gab damals so AOL-CDs, die lagen in Zeitungen bei und da war ein Code bei und dann konnte man so 30 Minuten freies Internet.
Und die sind meines Erachtens auch als Postwurfsendungen einfach separat eingegangen.
Genau. Und AOL war aber nur nutzbar mit einem Programm, was auf dieser CD-ROM war. Man konnte sich also nicht einfach mit diesem Code irgendwie einwählen ins Internet, sondern man musste etwas installieren auf seinem Rechner. Mhm. Und da hatte man dann so einen E-Mail-Verwurf und so weiter. Also jedenfalls, er kriegt diese CD und sagt, das ist ja nur so eine AOL-CD und so weiter. Und sagt, ja, was soll ich denn damit und so weiter, die kannst du eigentlich wieder direkt mitnehmen. Und dann sagt der Kommilitone, nein, entsorg die mal lieber selber. Und
ich wollte eigentlich nur mal kurz in den Song von Tupac reinhören, gib mir genau, mal eine Kopie davon.
Ich wollte eine Kopie und dann muss T-Rex ihm natürlich sagen, ich habe weder CD noch Kopie. Was aber interessant ist, der Kommilitone gibt einen Hinweis und er sagt, weißt du, wofür das A in AOL eigentlich steht? Das Logo von AOL. Und da werden wir jetzt nicht so weit auflösen, also ein bisschen schon, aber guckt euch das alte AOL-Logo mal an, ihr kommt selber drauf. Jeder, der in der Geschichte ein bisschen drinsteckt, kommt sofort drauf, wo das hinführt. Und natürlich führt es genau dahin, wo es soll. Und T-Rex merkt, okay, ich gucke mir das an und er erkennt genau das, was auf der AOL-CD erkannt sein sollte, weil Tron sagt, und das hatte ich vorhin vergessen, er sagte nicht nur, traue niemanden, finde Machiavelli, sondern suche das allsehende Auge.
Suche das allsehende Auge.
Und das wird ja in vielen Symboliken gesehen, aber im AOL-Logo anscheinend auch. Und er sieht das auch dann und dann versucht er etwas, ohne es zu dechiffrieren, nämlich er nimmt diese zwei zehnstelligen Zeichenfolgen, die er aus dem Song hat.
Ganz genau. Und womit? Mit Erfolg in diesem Fall, denn tatsächlich bekommt er Zugriff auf einen E-Mail-Austausch. Jetzt muss ich kurz direkt den Markus nochmal mit, um Korrektheit meiner Aussage fragen, nämlich einen E-Mail-Dialog zwischen Tron und Tupac.
Genau.
Einen sehr angeregten Austausch darüber. Es gibt dort sehr viele Thematiken, die angesprochen werden, die man an dieser Stelle schon so ein ganz kleines bisschen auch als Teaser der nächsten Folgen sehen kann. Denn es wird hier sehr eindeutig die Titanic angesprochen und dass hier Dinge von einer Seite in den Unterlagen einer großen Versicherung gefunden wurden, die also da auf Unstimmigkeiten hindeuten und so weiter. Und plötzlich öffnet sich für öffnet sich für T-Rex eine ganz neue Welt, die er so gar nicht erwartet hat, und die ihm auch zeigen, dass dieses Treffen von Tupac und Tron und dieser Song damals gar nicht so spontan war, wie das allen Glauben gemacht wurde, sondern von langer Hand geplante Angelegenheit gewesen ist.
Ja, und hier sieht man, wir hatten in der ersten Folge, oder ich hatte darauf hingewiesen, dass es diese Heldenreise gibt, und hier ist der wirkliche Auslöser der Ruf des Abenteuers. Hier ist eigentlich erst überhaupt, hier wird T-Rex überhaupt klar, dass die Sache größer ist als nur Tupac ist tot oder eventuell auch nicht, oder Tron ist tot und eventuell auch nicht, sondern die Sache kriegt jetzt eine größere Dimension. Plötzlich laufen Sachen wie die Hindenburg, die Titanic, plötzlich werden die Sachen etwas größer. Und das ist für ihn natürlich als Informatikmensch und als jemand, der anscheinend gerne Sachen sucht, ein Auslöser. Und das ist auch ganz gut. Daraufhin gibt es wieder einen Umschnitt. Und da kommt jetzt eine leichte Merkwürdigkeit zutage, nämlich Georg trifft sich mit Nolo, und zwar am U-Bahnhof Britt Süd. Was für Leute, wir kennen diese Gegend, weil wir aus dieser Ecke kommen. Also jetzt muss man dazu sagen, es gibt zwei Gründe, sich da zu treffen. Da gibt es einen Marktplatz, okay, der U-Bahnhof ist relativ gut zu erreichen, aber es ist der rückwärtige Eingang einer Parkanlage, die Johannisthaler Chaussee, heute ein Einkaufscenter, miteinander verbindet. Und da treffen sie sich. Es ist jetzt nicht unbedingt ein schöner Ort. Also,
Das finde ich eigentlich gar nicht. Da muss ich dir widersprechen. Ich habe das eigentlich in meiner Jugend auch bis heute eigentlich immer halt ganz schön empfunden, aber es ist halt auch ein Stückchen weit zu Hause.
Ja.
Was allerdings etwas merkwürdig anmutet, ist, dass T-Rex ja durchaus offen versucht, mit Nolo so ein bisschen anzubändeln, was sie halt konsequent zurückweist. Und nun trifft sie sich mit ihm und sie treffen sich ausgerechnet an dem Platz, an dem Tron, ihr Ex-Freund, vermeintlich erhängt aufgefunden wurde.
Nee, es wurde. Das ist verbrieft.
Das ja, ja, aber vor kurzem hat er ja noch mit ihm gesprochen. Also von daher meine ich vermeintlich. Also an der Stelle müssen wir jetzt da mal ein bisschen das Rätsel im Spiel lassen. Und das ist schon ein bisschen eine Kuriosität. Hier wurde, denke ich, einfach nur ein dramatischer Schauplatz dafür gewählt. Für den kleinen romantischen Nachmittagsspaziergang mit der Angebeteten will ich natürlich üblicherweise nicht den Ort des Versterbens ihres Ex-Partners.
Also bleiben wir dabei. Als Date-Doktoren würden wir natürlich sagen, das ist nicht der richtige Ort. Aber nope. Egal wie. Jedenfalls wählt er diesen Ort. Er erzählt von diesem Telefongespräch und diesem Anruf von Tron. Und jetzt gibt es wieder so eine lustige kleine Wendung, die wieder viele Fragen aufwirft, nämlich es tauchen wieder Leute auf.
Ja.
Und es tauchen Leute auf und kassieren die beiden ein und also vielmehr Georg, ne? Nolo wird ja so ein bisschen zurückgelassen.
Sie wird ein bisschen zurückgelassen, wobei das irgendwie so ein bisschen offen bleibt, ob sie wirklich in einen Schock fällt. Ich meine, wie wir feststellen werden im Verlauf der nächsten Folgen, hat Nolo auch schon eine ganze Menge erlebt. Und da kommen jetzt zwei Typen und legen T-Rex-Handschellen an. Und sie, sie sagt, ach, und mir wird schlecht. Und ja. Ist dann plötzlich starr und regungslos. Ja. Ja.
Also sie fällt wohl in Ohnmacht.
Ne, sie fällt in Ohnmacht und die diagnostizieren natürlich medizinisch bewandert, die Schläger halt so sind, sofort Schock. Ja, da fragt man sich jetzt natürlich, war das gespielt von Nolo, aber es wird meines Erachtens so lange, wie ich jetzt bin, wird es nicht aufgelöst. Auf jeden Fall entscheiden die beiden höchst geistreichen Kollegen in diesem Fall, dass es wohl das Beste sei, sie dort einfach liegen zu lassen.
Ja, genau. Also man sieht auch da, Fachpersonal ist selten geworden. Auf jeden Fall haben die beiden treffen irgendwie eine Entscheidung, die nicht jetzt jedem nachvollziehbar ist, aber jedenfalls ihren Urauftrag erfüllen sie. Sie bringen nämlich Georg Brandt zu ihrem Auftraggeber und dieser Auftraggeber, und jetzt kommt eigentlich eine interessante Geschichte, ist Tupac.
Ist also Tupac.
T-Rex sitzt plötzlich vor Tupac und ist sich klar, der lebt wohl doch. Und sehr interessante Stimme von Martin Lawrence unter anderem. Und er spricht mit ihm und hat ein sehr interessantes Gespräch. Er versucht natürlich, ihn zu fragen. Und Tupac ist aber genauso erstaunt. Er fragt ihn, wie du hast Kontakt zu Tron? Und dann erzählt er ihm das alles. Also man merkt, da gibt es Unwissenheit auf allen Seiten so ein bisschen. Aber es kommt auch raus, es gibt auch eine gute Seite, nämlich Tupac wird zugetragen, dass Nolo auch dabei war und wohl in Ohnmacht gefallen ist, weil T-Rex ihn darum bittet, sich doch um Nolo zu kümmern, Gentleman wie er ist. Und auch Tupac ist großherziger Helfer und ordnet natürlich sofort die Hilfe für Nolo an. Alles ein bisschen, ja.
Ja, ist schon alles ein bisschen nebulös. Also ich meine, lässt er ihn Handschellen entführen und wirkt dann aber auch im Gespräch von Anfang eigentlich vom ersten Moment an äußerst aufgeschlossen und sympathisch. Es wird dann auch relativ schnell aufgeklärt, denn er sagt genau das Gleiche, was du auch gerade sagst. Gutes Personal ist schwer zu finden.
Genau.
Und ordnet seinen beiden Gorillas an, dass sie bitte doch mal einen Krankenwagen organisieren sollten, was der andere dann auch ungefähr eine Minute später durch die Sprechanlage mit heiserer Stimme bestätigt. Das sind natürlich nur Randfiguren und da merkt man eben die Abgrenzung zu Leuten, die auch vorher nur kurz aufgetreten sind, wie bis jetzt ING und Wim Banner. Die haben natürlich eine ganz andere Präsenz in der Stelle als diese Gorillas da von Tupac, die er dann auch relativ ruppig abspeist. Und natürlich wird ein Krankenwagen zu Nolo geschickt und somit ist der geneigte Hörer diese Sorge schon einmal los. Dem Mädchen geht's gut.
Ja. Hauptsache, die Mädchen geht's gut.
Richtig.
Und da sind wir auch alle sehr glücklich. Aber der Punkt ist, oder nicht der Punkt ist, die Geschichte geht ja weiter. Und jetzt kommt nämlich der Ruf des Abenteuers Teil 3 von 3. Nämlich, er kriegt von Tupac diese Zusammenarbeitsangebote. Und damit sich die Sache für ihn ein bisschen versüßt, weil Georg fragt natürlich danach, ich meine, er ist nicht unbedingt mit Geld gesegnet anscheinend, er ist jetzt nicht unbedingt reich.
Obwohl er die 10.000 Euro von Kai Sigmann gekriegt hat für die Veröffentlichungsstory. Aber das fand ich übrigens auch ein lustiges, kurioses Gespräch. Und ich dachte so, naja, also ich meine, der Typ liegt in einem Haufen von alten Pizzakartons, kann sich kaum neue Klamotten leisten und abgewetztes Zeug und tralala. Und muss ich schon italienische Kaffeespezialitäten von anderen Leuten schnorren, weil es offensichtlich nicht reicht. Und der Sigmann sagt ihm, naja, hier komm, da kommt 10.000 Euro.
Er kommt auf ihn zu und fragt ihn, wo er das Geld hinüberweisen soll. Das ist ja noch die Interessanteste.
Ja, richtig. Und er sagt ihm, wie viel ist es denn? Na, 10.000. Und T-Rex antwortet routiniert, ach, da hatte ich jetzt aber ehrlich gesagt mehr erwartet. Ja, und ja. Du denkst dir so, ha, interessant.
Ja, du bist eigentlich nicht reich, aber du hättest mehr erwartet, ist schön. Also jedenfalls kommt diese Geschichte, aber diese Zusammenarbeit und damit die sich die Sache ein bisschen für T-Rex versüßt und er nicht ganz so knapp bei Kasse ist, überschreibt Tupac ihm halt die Rechte an Capture, an dem Song. Und er kann sozusagen diesen dann vermarkten. Da aber sich in Folge 1 schon alle einig sind, dass es ja mehr so ein Fan-Ding ist, weiß ich auch nicht, wie viel da rauskommen sollte, weil alle ja DJ Andy als Fachmann und alle so sich einig waren, ja, so toll ist es eigentlich nicht. Die Sensation besteht darin, dass es
ja, aber ist. Ja, aber mit Sicherheit können wir davon ausgehen, dass DJ Andy recht bald seine Meinung diesbezüglich ändern wird, denn T-Rex hat ja bereits gesagt, dass ihm so ein gewisser Anteil dafür zusteht. Und natürlich wird DJ Andy in seiner Eigenschaft als Berliner Szene-DJ natürlich heftig die Werbetrommel rühren und für eine unglaubliche Popularität des Songs sorgen. Da brauchen wir uns also keine Sorgen machen.
Schon im Eigeninteresse.
Richtig, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Georg Brandt hat zunächst einmal erstmal ausgesorgt. Und was an dieser Stelle allerdings passiert, ist, man gibt Georg Brandt für künftige Gelegenheiten durch jetzt reguläre finanzielle Einkünfte, die wahrscheinlich auch nicht allzu knapp dargestellt werden, die Möglichkeit, so allerhand Dinge zu unternehmen. Und zwar ohne, dass sich der Zuhörer die Frage stellen muss, wo hat denn der jetzt plötzlich die Kohle für ein Flugticket her? Ja? Also das heißt, diese Möglichkeit wird an der Stelle eröffnet und zum Gleichen wird T-Rex an diesen Fall gebunden, denn er gibt sich die Gegenleistung zu dem Vertrag mit Tupac, für den er künftig nun also als Angestellter fungieren wird und dessen Verbindung zu Tron sein soll, bekommt er ja eindeutig den Auftrag, auf der Spur weiterzubleiben.
Und diese Chiffren aufzuarbeiten.
Und von daher ist auch hier dem Zuschauer wieder die potenzielle Frage genommen, wieso macht ein kleiner Wirtschaftsinformatikstudent eigentlich diesen Aufwand und bohrt in diesen Wespennestern so konsequent rum? Ganz einfach beantwortet, ist ein neuer Job.
Ja, genau. Also das ist schon wieder ganz gut konstruiert und das ist auch ganz nett. Danach gibt es ja dann noch in der Folge das Gespräch mit Kai Siegmann. Wie gesagt, Ähnlichkeiten sind völlig unbeabsichtigt, der sich natürlich über diese neue Entwicklung freut, weil er daraus natürlich neue Stories zieht und seinem Wesen als Investigativjournalist da freien Lauf lässt. Ja, ich würde es gar nicht so weit, das Gespräch könnt ihr euch anhören. Was ich aber an dieser Stelle mal erwähnen möchte, ich werde es in den Shownotes verlinken. Es gibt in einem Format, was auch groß von Micky Beisenherz ist, heute mit dem heute rausgekommen, ein Interview mit Kai Diekmann, mit demjenigen, der
möglicherweise ein Vorbild geliefert haben könnte für eine der Rollen.
Warum auch immer, war Chefredakteur der Bild. Kai Siegmann ist auch Chefredakteur einer großen deutschen Tageszeitung. Also ein Schelm, der da Parallelen sieht. Und mit diesem Mann, der unter anderem nur so für die Einordnung lange Chefredakteur der Bild war, was ja die größte Boulevardzeitung in Deutschland ist, der unter anderem Trauzeuge von Helmut Kohl ist, der viele Persönlichkeiten kennengelernt hat. Und dieses Interview wird von demjenigen, der ihn befragt, sehr gut und mit sehr viel Gefühl gemacht. Und auch die Antworten von Kai Diekmann sind da sehr interessant. Also nur als Hinweis in den Shownotes verlinkt das Interview mit Kai Diekmann mit der eventuell möglichen Vorlagefigur zu Kai Siegmann. Ja, und enden tut die ganze CD oder die Geschichte dann mit dem Vollsong von Capture. 3:40 irgendwas. Ich finde, mich beeindruckt bis heute die Arbeit, dass man sich hingesetzt hat, einen Song geschrieben hat, eine Musik drunter gelegt hat.
Der, wie ich beim letzten Mal schon kurz erwähnt habe, also für die Neueinsteiger, ebenfalls auch noch in seinem Intro-Teil die Intro-Melodie bietet für das gesamte, auch jetzt weiter fortgesetzte Hörspiel.
Ja, also jedenfalls ist das sehr gut und jedenfalls endet die Folge damit und damit ist klar, wie dieses Verhältnis Tupac und auch andere Figuren jetzt erstmal zusammenhängt. Und jetzt geht es eigentlich in den Hauptpart und wir werden uns in der nächsten Zeit an der Serie entlanghangeln. Und jetzt wird es für euch auch in der Zuhörerschaft ein bisschen interessanter, weil wir auch hier weiter in die Verschwörungstheorien nicht reingehen. Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt nicht gläubig, was das betrifft, aber natürlich werden die nächsten Geschichten deutlich mehr an Einzelgeschichten hängen und man wird inhaltlich ein bisschen mehr rausbringen können und man wird sich daran jetzt inhaltlich mehr abarbeiten und nicht mehr so an den Figuren und an den Beziehungskonstrukten. Das wird sich jetzt meiner Ansicht nach nicht mehr so ganz ergeben. Das kommt mit Zusa in den Geschichten natürlich mit dazu.
Richtig. Hier haben wir jetzt einfach mal die die Figuren vorgestellt, ganz locker flockig innerhalb der ersten zwei Folgen. Die einzige Verschwörungstheorie, auf die es jetzt hochgradig einzugehen gilt an dieser Stelle, ist halt, Tupac ist noch am Leben. Also er sagt nochmal eine ganz interessante Sache, aber das mag vielleicht nochmal Folge einer oder Thema einer anderen vollen Folge tatsächlich über das Phänomen Tupac und den East Coast, West Coast Battle vielleicht werden. Dass sein Tod von vornherein fingiert war und ein PR-Gag war, währenddessen sein vermeintlich guter Freund, den Notorious B.I.G., lediglich von einem irritierten Fan tatsächlich erschossen wurde. Das ist die Darstellung an dieser Stelle über die Verschwörungstheorie. Was eure Meinung dazu ist, hören wir uns natürlich auch wie immer gerne in den Kommentaren an. Lebt Tupac noch? Lebt er nicht mehr? Wie ist das mit Notorious B.I.G.? Schreibt uns gerne Meinungen, wir sind dort sehr interessiert.
Auf jeden Fall. Am Schluss möchte ich etwas nicht vergessen, und zwar, wir wollen einen kleinen Gruß loswerden, und das sehr groß geht an Claudia alias Botti, die letztens anfragte, wann es denn wieder eine Folge gibt. Wir waren ein bisschen nachlässig, wir haben unsere Frequenz ein bisschen verlassen. Das hat aber berufliche und auch andere Gründe, da es hier für uns immer noch ein Freizeitprojekt ist und das manchmal sich auch ein bisschen schieben kann. Aber jedenfalls vielen Dank für die Anfrage und vielen Dank dafür, dass du zuhörst. In die nächste Folge gehen wir demnächst rein, und die Folge wird heißen Die Titanic darf nie ankommen. Das wird das nächste Projekt sein, womit wir uns befassen, und da wird schon mehr in die Verschwörungsrichtung gehen und ein wenig bunter werden.
Richtig. An dieser Stelle sei einfach schon mal angekündigt, wir haben jetzt, genauso wie es das Hörspiel auch gemacht hat, im Prinzip zwei Teile zur Vorstellung Zeit gehabt, und ab dem nächsten Mal geht es dann auch wirklich richtig in die Materie.
Alles klar. Gut, es war mir ein Fest. Dirk, du hast wieder einen hervorragenden Job gemacht.
Ach, Markus, du bist viel zu gut zu mir. Ich hab doch dir zu danken.
Siehst du, deswegen bin ich nämlich der Programmchef. Mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske, hier war Markus Kostinski. Wir sind raus und hören uns bei der nächsten Folge.
Bis dahin.
Bis denn.